NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Am Mikrofon begrüßt Sie heute Miron Tenenberg. Marina Baranova wurde 1981 in Charkiw in der heutigen Ukraine geboren und kam im Jahr 2000 mit 19 Jahren nach Hannover. Hier studierte sie, machte insgesamt 3 Abschlüsse und lebt mit Mann und Familie immer noch in Hannover, wo sie unter anderem als künstlerische Leiterin ein Improvisationsprogramm in der Villa Seligmann verantwortet. Dort tritt sie auch in der kommenden Woche auf. Die Hinweise dazu gibt es natürlich nach dem Gespräch. Frau Baranova, ich möchte mit Ihrem Namen beginnen. Sie selbst betonen Ihren Namen nicht in der Art und Weise, wie er in Charkiw, wo Sie geboren wurden, ausgesprochen wird. Was hat es damit auf sich?
Also ursprünglich war der Name Baran mit Doppel-N am Ende und das ist auf polnische Wurzeln, glaube ich, und auf jeden Fall jüdisch-polnisch. Und dann, um sich zu schützen, haben meine Vorfahren das übliche Ova oder Of Baranov, Baranova, so damit das irgendwie vertraut klingt, um sich von Antisemitismus zu schützen. Und so wurde daraus Baranova. Also auf Russisch oder Ukrainisch klingt das Baranova. Und als ich nach Deutschland gekommen bin, dann wurde ich Baranova angesprochen. Und wenn ich dann versucht habe, so ganz brav und richtig auszusprechen, wurde ich dann mehrmals gefragt, wie bitte, wie ist Ihr Name, können Sie buchstabieren? Und dann habe ich schnell gemerkt, eigentlich ist weder Baranova noch Baranova mein richtiger Name. Deshalb kann ich mir einfach mal aussuchen, was mir am besten gefällt. Und irgendwie klingt für mich Baranova irgendwie ganz musikalisch und weist auf eine neue Identität, die aber nicht so ganz weit von der alten Identität entfernt ist. Deshalb spreche ich meinen Namen bewusst falsch aus, aber so, wie es mir gefällt.
Das heißt also, dass Ihre Familie den Familiennamen aus Schutz vor Antisemitismus in der Ukraine dahingehend verändert hat, dass er sich russischer angehört hat. Und als Sie dann nach Deutschland gekommen sind, haben Sie den so weit verändert, dass er sich deutscher anhört.
Ja, das ist richtig und sehr spannend, weil als ich in der Ukraine gelebt habe, habe ich mich tatsächlich anders als andere gefühlt. Ich war jüdisch und ist das irgendwie so ganz anders. Als ich nach Deutschland gekommen bin, dann war ich übrigens lange Zeit Russin, weil man damals vor 25 Jahren auch nicht wirklich unterscheiden konnte zwischen Ukraine und Russland. Und irgendwie war ich immer eine Russin oder Ukrainerin im besten Fall. Und obwohl ich da sehr, sehr gut aufgenommen wurde, also wirklich ganz, ganz tolle Menschen getroffen habe. Aber genau, und vom Jüdischkeit habe ich tatsächlich das erste Mal, wo ich öffentlich gesagt habe, ich bin Jüdin, das war in Deutschland. Das war erst nach meinem 20. Lebensjahr. Und das fühlte sich wirklich wie Coming Out an. Und später fuhr ich auch nach Israel, habe da Konzerte gespielt. Aber da bin ich schon wieder eine Deutsche. Also irgendwie für die Menschen, das ist irgendwie ganz komisch, ein komisches Gefühl. Überall ein Gast, aber überall sehr willkommen.
Sie sagen selbst, dass in Ihrem musikalischen Haushalt, in dem Sie groß geworden sind, die Mutter, eine ganz klassische Pianistin mit klassischen Werten, klassischer Erziehung, Ihr Vater, Jazzpianist, rebellisch, auch Jazz als Rebellion gegen den Sowjetstaat gesehen. Ihr Urgroßvater, Rabbiner, unterdrückter Rabbiner, der selber eine Synagoge in einem Keller eingerichtet hat. Und in diesem musikalischen Haushalt gab es aber nicht viel jüdische Musik. Und dennoch sagen Sie, gab es doch auch einen ganz typischen Klang, den Sie dann auch manchmal leise von der Platte gehört haben. Können Sie uns die Geschichte erzählen?
Ja, das war meine Lieblingsplatte, die ich in- und auswendig studiert habe. So viele hatten wir auch nicht. Aber Schwester Berry, das war etwas, was mich fasziniert hat. So eine so wunderschöne junge Frauen, die dann auch Schwestern sind und irgendwie so toll zusammen harmonieren. Und die Lieder, die ich dann zum Teil nicht verstehen konnte, aber meine Mutter hat dann so ein klein wenig erzählt, weil sie dann Jiddisch auch konnte. Und also das war irgendwie so ein kleines Fensterchen in eine Welt, die mich fasziniert hat und die mir irgendwie vertraut vorkam, obwohl ich diese Welt nicht kannte.
Von diesem ersten musikalischen Fenster der Barry Sisters, also den Jazz-Schwestern aus New York, die ihre Hochzeit zwischen den 40er und 1970er Jahren hatten, führt eine Linie ihrer eigenen Jüdischkeit zu einer Sommerfreizeit, die für sie wichtig wurde. Können Sie davon kurz berichten?
Ja, sehr gerne. Das war etwas ganz, ganz Besonderes. Also ich habe in der Ukraine ja mit Religion das, was mein Urgroßvater aufgebaut hat, das musste mit der Sowjetzeit sozusagen, ja, das muss heimlich gehalten werden und um Gottes Willen nicht öffentlich sagen, dass man jüdisch ist. Und so haben wir gelebt und dann auf einmal gab es so ein Programm, ich war da 11 und dann war so ein Angebot, ein Soma-Camp von Bnei Akiva.
Also eine der größten religiös-zionistischen Jugendorganisationen.
Ganz genau, ganz genau. Da waren Madrichim aus Israel, ganz junge, engagierte Menschen, alle orthodox.
Also auch hier müssen wir kurz übersetzen. Madrichim sind Teamer, Jugendliche, Teamleitungen.
Ja, ganz, ganz genau. Und die Madrichim, die konnten tatsächlich auch kein Russisch, kein Ukrainisch. Sie konnten zwar Englisch, aber wir Kinder in der Ukraine konnten kein Englisch. Und deshalb die einzige Sprache, die uns dann möglich war zu kommunizieren, das war Hebräisch. Und so haben wir Hebräisch gelernt, weil es keine andere Möglichkeit gab, mit denen zu kommunizieren. Und das war so faszinierend. Und für mich war alles, was mit Judentum verbunden war in dieser Zeit, einfach magisch. Weil diese Persönlichkeiten waren einfach absolut anders und so toll, so große Vorbilder, diese jungen Menschen aus Israel. Und das, was sie uns erzählt haben, auf einmal kam da so ein Stolz, wie viel dieses Volk schon erlebt hat, was für eine reiche Kultur das hat und was für eine spannende Sprache das ist, so die auch mystisch ist. Und wie man gelernt hat, unterschied sich sehr, sehr von der so strengen Sowjet-Lernkultur, sagen wir mal so. Und das alles hat mich wirklich enorm geprägt. Und vor allem die Madrichim, die dann in die Ukraine kamen, haben dann eben auch Kippas und Frauen haben lange Kleider getragen, die verheiratete Frauen dann Perücken. Und wir haben sie so bewundert, wie mutig sie waren, ihren Judentum oder das, woran sie glauben, ihre Identität so offen zu leben, ohne sich einschüchtern zu lassen. Das war phänomenal, sehr, sehr spannend. Das hat mich auch natürlich sehr geprägt.
Und dennoch sagen Sie, dass Sie sich das erste Mal als Jüdin erst in Deutschland gefühlt haben. Erst 10 Jahre später. Wie kommt das?
Ich glaube, ich habe mich wahrscheinlich immer als Jüdin gefühlt. Aber das war das erste Mal, wo ich das öffentlich gesagt habe. Ich erinnere mich tatsächlich an einen Tag, wo ich einfach einer netten Dame, die ich schon mal so ein bisschen gekannt habe, wo ich einfach mal das über meine Lippen rausgebracht habe. Ich bin Jüdin. Wie sich das anfühlt. Ich wusste nicht, was danach kommt. Also in meinem Kopf war da eine absolute Stille. Ich wusste nicht, wie die Reaktion wird. Und das fühlte sich so interessant an. Das werde ich nie vergessen, dieses erste Mal.
Wie wichtig ist denn Identität für Sie?
Oh. Ich glaube, durch meine Herkunft Ukraine und in der Ukraine geboren zu sein als Judin, wohlwissend, dass so viele Menschen Juden per se nicht ertragen können. Und die Tatsache, dass meine Mutter hat dann immer gesagt, wenn irgendwas passiert, müssen Juden immer Koffern parat haben und schnell weg. Ich glaube schon, dass es ein Thema ist, mit dem ich noch nicht fertig bin. Und ich werde mir diese Frage auch ganz, ganz oft stellen. Aber ich denke, ich gebe die Identität leichter ab als die anderen Menschen. Durch Sowjeterziehung, dadurch, dass man Jüdin in der Ukraine und dann später eine Ukrainerin in Deutschland mit 2 Kindern, die sich als Deutsche betrachten. Ich glaube, das alles ist noch, ich bin noch im Prozess.
Sie sind mit 19 nach Hannover gekommen und leben dort immer noch und sind seit fast genauso langer Zeit mit Ihrem Partner Damian Mahuletz zusammen. Ist diese Kontinuität wichtig für Ihr Werk auch improvisieren zu können, auch klassisch improvisieren zu können?
Oh, das ist eine tolle Frage. Also ich würde sagen, diese Kontinuität kommt nicht, weil ich mich entschieden habe, kontinuierlich zu sein, sondern das kommt aus dem tiefen Gefühl der Liebe. Ich bin in diesem Land geblieben und sogar in der gleichen Stadt seit 25 Jahren in Hannover, weil ich mittlerweile diese Stadt vom Herzen liebe. Und das betrifft eben die Musik an sich und den Flügel auch, was definitiv mein Zuhause ist. Das steht fest. Und auch das mache ich, weil es mich so erfüllt mit dieser Liebe und Dankbarkeit, dass man das alles so erleben darf. Deshalb bleibt das einfach, begleitet mich mein Leben lang. Und Improvisation, das ist ein unglaublicher Mittel der Momentaufnahme. Wir machen uns immer so viele Sorgen über die Zukunft. Wir bereuen ganz oft die Vergangenheit. Aber wir sind sehr selten im Jetzt. Ja, es ist irgendwie so der Moment, wo wir einfach uns bewusst machen können, wo sind wir jetzt? Jetzt im Moment, es kann sich im nächsten Moment etwas ändern. Es kann sein, dass es den nächsten Moment gar nicht existiert. Und wenn das nur der wichtigste Moment ist, dann ist das jenseits der Perfektion oder Planung, Sicherheit oder Kontrolle. Das ist einfach nur der Moment. Und deshalb fasziniert mich Improvisation so sehr.
In der kommenden Woche werden Sie auch am Flügel in der Villa Seligmann spielen. Sie haben dort das Improvisationsprogramm selbst kuratiert und in diesem Jahr finden dazu mehrere Veranstaltungen über das ganze Jahr verteilt statt. Sie selbst spielen also unter dem Titel Music Meets Dance, also Musik trifft auf Tanz. Wie sehr können Sie in den Moment eintauchen, wenn Sie auf drei andere KünstlerInnen Acht geben müssen?
Ja, also die Inspiration, die man von den anderen Kunstarten schöpfen kann, auszuschließen, das wäre unglaublich schade. Also all die Komponisten, die ich dann bewundere und sehr, sehr gerne spielen, die waren immer im Kontakt mit Schriftstellern, mit Malern, mit Tänzern, also es war wirklich ein buntes Miteinander. Und das habe ich irgendwann so vermisst, dass ich jetzt dieses Jahr tatsächlich diese Reihe gemacht habe oder initiiert, wo Musik auf andere Kunstarten trifft. Diesmal am 2. Juli spiele ich auch dabei und zusammen mit mir auch noch ein weiterer Musiker, den ich seit sehr, sehr vielen Jahren kenne und mit dem wir schon unzählige Konzerte gespielt haben, Murat Joshkun, mit an den Rahmentrommeln. Und wir kreieren musikalisch etwas, was uns von dem Tanz beeinflussen wird oder inspirieren wird. Die zwei Tänzerinnen, Valeria und Lucia, sie werden die Villa sozusagen vertanzen. Wir, heißt die zwei Tänzerinnen, werden die Villa vertanzen und wir werden einfach darauf reagieren. Und zu viert etwas zu kreieren, zu viert so ein kollektives Unbewusstsein zu entwickeln, wo wir auf einmal eins werden, das ist noch eine Nummer größer. Also da freue ich mich einfach enorm darauf.
Und dafür gibt es auch sogar noch Restkarten. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Marina Baranova. Wenn Sie mehr von ihr erfahren wollen, dann möchte ich Ihnen noch das Interview mit meinem Kollegen Philipp Caver empfehlen. Dort erzählt sie noch etwas mehr und etwas detailreicher zu ihrem musikalischen Werk und spielt auch einige Stücke live im Studio ein. Schauen Sie bei uns vorbei auf ndr.de. Zum Abschluss des Gespräches geben wir hier unseren Gästen und Gästinnen die Möglichkeit, sich ein Lied mit jüdischem Bezug zu wünschen. Sie, Frau Marina Baranova, haben ein Lied ausgewählt, das ich sehr berührend fand. Was werden wir gleich hören?
Ja, das ist ein Lied, als ich das erste Mal gehört habe. Das hat mich einfach zutiefst berührt. Das ist ein Lied, die alten Lieder von Daniel Kann. Und der Text ist selbsterklärend. Wenn man da reinhört, er singt auf Jiddisch und auf Englisch auch. Ja, und es geht tatsächlich um die alten deutschen Lieder, die durch nationalsozialistischen Regime dann tatsächlich verbannt wurden aus der Kultur. Und er fragt die Deutschen, wo sind die alten Lieder von euch? Und das hat mich so, so, so tief berührt. Das ist genau das, was ich als Judin in Deutschland seit 25 Jahren empfinde. Es gibt Opfer auf beiden Seiten, jüdisch, aber auch eben das Volk dieses Landes. Und das ist so, so, so schade, so tragisch, finde ich. Und die Lieder sind einfach nur eine Metapher dafür. Aber es gibt da tatsächlich ganz, ganz viele Opfer auf beiden Seiten.
Wo sind die Lieder, heirate Lieder, prägen tief und andere Winde, wenn man sitzt bei Feier hieß, flach getanzt und pustgerät, als Multikulti uns geschützt. Where did all your songs go? All the German folk songs. We all have our hootenannies, Irish sessions, campfire songs, Yiddish choral workers' anthems, midnight Russian sing-alongs. Ja, wo sind die Lieder eurer alten Lieder? Nicht für ein Heller oder Batzen mag Feins Liebchen barfuß ziehen, und kein schriller Schrei nach Norden will aus seiner Kehle fliehen.
Sie hörten gerade Daniel Kahn and the Painted Bird mit Die alten Lieder. Ich möchte Ihnen übrigens auch noch sein aktuelles Album Umruh sehr ans Herz legen, welches im Januar erschienen ist. Doch jetzt erst einmal die aktuellen Meldungen.
Die jüdische Militärseelsorge sieht sich nach eigenen Angaben erfolgreich in der Bundeswehr etabliert. Seit 2021 habe sich ein reges Angebot entwickelt, das die Militärseelsorge um die jüdische Perspektive erweitere, erklärte das Militärrabbinat anlässlich des 5-jährigen Jubiläums in Berlin. Verteidigungsminister Pistorius betonte, die jüdische Militärseelsorge bereichere den Dienstalltag und schärfe die ethische Orientierung der Streitkräfte. Das Militärrabbinat ist die erste jüdische Militärseelsorge in Deutschland seit dem Ende des Ersten Weltkriegs. In den 5 Außenstellen arbeiten bundesweit 7 Militärrabbiner. Nach einem Eklat am Flensburger Amtsgericht um eine Davidsternkette fordert das Netzwerk jüdischer Hochschullehrender von den Behörden einen verstärkten Schutz jüdischer Identität. Das Amtsgericht Flensburg hatte am 1. Juni einen Ladenbesitzer zu 6 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt, weil er ein Schild mit der Aufschrift »Juden haben hier Hausverbot« in sein Schaufenster gehängt hatte. Während des Prozesses wurde einer jüdischen Zuschauerin der Zutritt zum Gerichtssaal nur gestattet, nachdem sie ihre Davidsternkette abgelegt hatte. Zuvor hatte eine gerichtliche Verfügung das Vorzeigen von Plakaten, Bannern, bedruckter Kleidung und ähnlichen Gegenständen untersagt, die die Sicherheit der Verhandlung beeinträchtigen könnten. Das Gericht bedauerte den Vorfall inzwischen. Es sei nicht beabsichtigt gewesen, religiöse Symbole wie einen Davidstern mit der Verfügung zu erfassen. Die jüdischen Hochschullehrenden fordern nun eine Klarstellung des Kieler Justizministeriums. Außerdem solle die Justizministerkonferenz einheitliche Standards entwickeln, um solche Situationen künftig zu verhindern. Nach dem Bundesparteitag der Linken hat sich der Zentralrat der Juden klar von der Partei distanziert. Die Linke leiste mit ihrer Beschlussfassung dem wachsenden Antisemitismus weiteren Vorschub, sagte der Präsident des Zentralrats, Josef Schuster, der Welt. Für Jüdinnen und Juden mache sie sich damit unwählbar. Die Linke hatte auf ihrem Bundesparteitag am vergangenen Wochenende beschlossen, den Krieg Israels im Gazastreifen als Völkermord zu bezeichnen. Die Partei bekennt sich in ihren Parteitagsbeschlüssen zum Existenzrecht Israels und Palästinas und distanziert sich von Antisemitismus und Rassismus. Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern und der Landesverband der jüdischen Gemeinden haben eine gemeinsame Erklärung zur finanziellen Förderung unterzeichnet. Damit soll gesichert werden, dass die jüdischen Gemeinden bis zum Jahr 2031 mit 1,1 Millionen Euro jährlich gefördert werden. Die Arbeit der jüdischen Gemeinden in Schwerin und Rostock seien eine Bereicherung für das Land, sagte Ministerpräsidentin Schwesig. Der Schutz und die Förderung jüdischen Lebens und jüdischer Kultur solle durch die finanziellen Zuwendungen weiter gestärkt werden. Der Theologe Klaus Wengst erhält für sein langjähriges Engagement im christlich-jüdischen Dialog den diesjährigen Blickwechselpreis. Wie kaum ein anderer habe er sich dafür eingesetzt, antijüdische Lesarten des Neuen Testaments zu überwinden und die bleibende Bedeutung Israels für die christliche Theologie herauszuarbeiten, heißt es in der Mitteilung des Vereins Begegnung Christen und Juden Niedersachsen. Die Verleihung des undotierten Blickwechselpreises findet am 29. Juni in der Synagoge in Braunschweig statt. Die Laudatio hält die frühere hannoversche Landesbischöfin Margot Käßmann. Soweit die Meldungen.
Bis hierher hörten Sie Shabbat Shalom auf NDR Info. Ich bin Miron Tenenberg. Es folgt nun Rabbiner Daniel Alter aus Hamburg, der die Parascha, also den aktuellen Bibelabschnitt, auslegt.
Balak wollte Krieg gegen das jüdische Volk führen. Statt seine Armee einzusetzen, engagierte er den Zauberer Bileam. Die Obersten von Moab und Midian zogen hin zu Bileam und sagten ihm die Worte Balaks. Gott sagte: Du sollst nicht mit ihnen gehen. Du sollst das Volk nicht verfluchen. Es ist gesegnet. Bileam stand am Morgen auf und sagte: Geht in euer Land, denn der Herr hat sich geweigert, mir zu erlauben, mit euch zu gehen. Zuerst unterbreiteten die Obersten von Moab und Midian das Angebot. Am Morgen spricht Bileam nur mit den Obersten von Balak. Die Midianiter sind nicht mehr dabei. Was ist passiert? Im Talmud heißt es, als sie hörten, dass Bileam Gott fragen würde, ob er diesen Auftrag annehmen kann, haben sie sich entfernt und sagten: Es gibt keinen Vater, der seinen Sohn hasst. Sie waren sich der besonderen Beziehung zwischen Gott und dem jüdischen Volk bewusst. Wenn es den Midianitern klar war, dass es zwischen dem jüdischen Volk und Gott eine besondere Beziehung gab, wieso war sich dann Bileam dessen nicht bewusst? Selektive Wahrnehmung. Bileam nahm nur wahr, was er wahrnehmen wollte. Bileam hatte mit Gott kommuniziert. Trotzdem schien er blind zu sein für Tatsachen. Selbst nachdem ihm Gott geantwortet hatte, dass er Israel nicht verfluchen solle, nachdem sein Esel zu ihm gesprochen hatte und nachdem er zweimal versuchte, sie zu verfluchen, aber aus seinem Mund nur Gutes kam, schien er nicht zu begreifen, dass Gott nicht wollte, dass er Israel verfluchen würde. In der Schrift heißt es: Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben. Und auch in unserer Liturgie bitten wir Gott: Gib in unsere Herzen zu begreifen und zu verstehen. Das Herz wird als die Quelle aller Emotionen und Verlangens angesehen, der Verstand als Sitz des Intellekts. Trotzdem lesen wir und beten wir für ein weises und verständiges Herz. Wir wünschen uns ein Herz mit intellektuellen Fähigkeiten. Denn wenn wir es nicht schaffen, so ein Herz zu haben, dann werden wir nur das glauben und das verstehen, was wir verstehen wollen. In diesem Sinne, Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Moschee von Rabbiner Daniel Alter aus Hamburg. Zum Schluss hören Sie eine Vertonung des 51. Psalms von Louis Lewandowski. Ein reines Herz verschaffe mir, o Gott, und einen festen Geist verjünge in meinem Innern. Es singen der Knaben- und Jugendchor St. Michaelis Hamburg und das Vokalensemble Isaak St. Petersburg unter der Leitung von Andor Ijak.
Shabbat Shalom, Das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.